Folge 4: Materialität und Gemeinschaft.
Was haben ein Gemeinschaftsraum im Wohnprojekt und ein Fahrstuhl gemeinsam? Es sind materielle Räume, darum geht es in dieser Folge. In der letzten Folge haben wir uns mit Körpern und Geschlechtern in Bezug auf Räume beschäftigt. Diese Räume waren zum einen virtuell, wie Computerspiele, zum anderen aber auch materiell, wie Hörsäle an der Uni und ein Stadtteilcafé. Ich bin Luise Breiter und führe euch heute durch zwei weitere Räume. Der erste Raum, den wir heute betreten, ist Teil eines Wohnprojekts in Oldenburg. Merle Bülter hat sich mit Salome Hein über den dortigen Gemeinschaftsraum unterhalten.
Hallo Salome, schön, dass wir uns treffen können, um über deine Forschung zu reden.
Hallo Merle, ich freue mich auch.
In deiner Forschung ging es ja um den Gemeinschaftsraum in einem Oldenburger Wohnprojekt und die Frage, wie entsteht so ein Gemeinschaftsraum eigentlich? Aber ist das nicht ganz einfach? Ein großes Wohnzimmer, Sofas und Sessel, ein Teppich und vielleicht ein paar Pflanzen, Bücher und Spiele und fertig ist der Gemeinschaftsraum, oder?
Ja und nein. Also das, was du gerade beschrieben hast, das ist so die praktische Seite. Also die Frage, wie richte ich eigentlich einen Raum ein, damit er so genutzt werden kann, wie ich das will? Also in diesem Fall, welche Gegenstände oder bauliche Elemente sind nötig, damit ein Gemeinschaftsraum entsteht? Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, diese praktischen Fragen, aber eben nicht der einzige Faktor.
Was sind denn aus deiner Sicht noch andere Faktoren, die wichtig sind?
Zum einen sind das Menschen und ihre Handlungen, also wie sie den Raum planen, einrichten und nutzen. Das sind hier also die Menschen, die im Wohnprojekt wohnen. Da ist jetzt wichtig zu wissen, dieses Wohnprojekt ist noch relativ jung. Der letzte Einzug war vor ungefähr einem Jahr. Aber die BewohnerInnen haben sich natürlich schon vorher zusammengetan und zum Beispiel auch den Umbau mitgeplant.
Ach so, es wurde also ein Gebäude für dieses Wohnprojekt umgebaut. Bevor wir darüber reden, erzähl doch mal kurz, wie das Wohnprojekt überhaupt zustande kam.
Entstanden ist das 2012 aus einer Infoveranstaltung in Oldenburg. Da ging es so um alternative Wohnformen. Und da haben einige gesagt, wir wollen da jetzt nicht nur drüber reden, wir wollen das auch selber machen. Die haben dann einen Verein gegründet. Und dann ging das relativ schnell, dass sie einen Architekten und auch das Gebäude gefunden haben. Dieses Gebäude steht auf einem ehemaligen Kasernengelände und war mal eine LKW-Reparaturhalle. Dieses ganze Gelände wurde und wird teilweise immer noch zu Wohnraum umgebaut.
Das klingt ja jetzt erstmal nicht so wohnlich. Eine LKW-Halle.
Das stimmt und der Gemeinschaftsraum ist dann auch sehr besonders. Der hat nämlich 130 Quadratmeter Fläche und ist 8 Meter hoch. Und dann hängt da auch noch so ein alter Kran auf Schienen unter der Decke. Das wollte der Denkmalschutz so.
Das ist ja riesig. Das kann ich mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen.
Genau das sagen auch viele der BewohnerInnen. Die sagen, wir haben zwar die Halle vorher gesehen, aber da kann man sich trotzdem nicht vorstellen, was das dann für ein Raum wird. Und das ist so das, worauf ich hinaus will mit meiner Forschung. Es reicht eben nicht, dass ich einen Raum als etwas bezeichne. Also zum Beispiel sage, das hier ist jetzt der Gemeinschaftsraum. Sondern da braucht es viel mehr, damit ein Raum zum Gemeinschaftsraum wird und so erlebt wird und genutzt wird. Dieses Mehr, das sind vor allem drei Faktoren und wie sie zusammenwirken. Wir hatten ja am Anfang schon den Faktor Möbel oder Einrichtungsgegenstände. Den nenne ich ganz allgemein Material. Dann habe ich gesagt, die Menschen sind ein Faktor, die Menschen und ihre Handlungen. Und dann gibt es noch einen dritten Faktor, den nenne ich Konzepte. Das sind dann so Vorstellungen von Gemeinschaft und von gemeinschaftlich Wohnen.
Du sagst ja, diese drei Faktoren, Material, Menschen und Konzepte, wirken zusammen. Wie genau entsteht denn dadurch der Gemeinschaftsraum?
Aus meiner Sicht sind Material, Menschen und Konzepte hier sogenannte Aktanten in einem Netzwerk. Diese Begriffe Aktant, Netzwerk kommen aus der Akteur-Netzwerk-Theorie. Das ist eine Theorie des Wissenschaftssoziologen Bruno Latour, also er hat sie mitbegründet. Mit dieser Theorie kritisiert er, dass vor allem in den Naturwissenschaften immer davon ausgegangen wird, dass nur Menschen handeln. Aus Latours Sicht sind aber Menschen immer nur ein Teil von Netzwerken. Die anderen können zum Beispiel Dinge sein oder Tiere, Gebäude oder eben auch Konzepte. Ein Netzwerk entsteht dann aus der Interaktion und Vermittlung zwischen solchen Aktanten. Das sind dann aber keine Subjekte mit Intentionen, sondern Aktant ist eigentlich eine Rolle, die überhaupt erst durch die Interaktion entsteht. Das heißt, So ein Netzwerk ist sehr dynamisch und verändert sich immer wieder.
Ich glaube, dafür brauchen wir jetzt ein Beispiel. Wo siehst du denn diese Prozesse im Wohnprojekt?
Ja, zum Beispiel, als die Gruppe angefangen hat, den Gemeinschaftsraum einzurichten. Das haben die ja nicht aus dem Stegreif gemacht, sondern dem ging ja schon viel voraus. Also, die Gruppe hat sich erstmal in der Planung mit den Konzepten von Gemeinschaftswohnen auseinandergesetzt. So mit der Frage, was wollen wir denn mit diesem Raum machen? Wie soll der sein? Und ist der nur für uns gedacht oder auch für andere? Da kommt dann auch das Material ins Spiel, denn diese Frage, ob der Raum auch für andere sein soll, die kam von dem Raum, weil der so groß ist. Und diese Größe wiederum hat vielen auch echt Sorgen gemacht. Da war so das Gefühl, der Raum ist zu groß, damit man sich da gemeinschaftlich fühlen kann.
Und wie ist das jetzt so? Wie fühlen die sich jetzt im Gemeinschaftsraum?
Also die meisten sind ganz erstaunt und sagen jetzt, da fühle ich mich sehr gemütlich und wohl und merke die Höhe eigentlich nicht mehr so. Aber alle beschreiben das eben auch als Prozess. Dieses positive Gefühl ist erst durch das Interagieren mit dem Material und den Konzepten entstanden. Wir hatten ja das Beispiel Einrichten. Da kamen erstmal alle Möbel, die von allen so übrig waren, nach ihren Umzügen in den Gemeinschaftsraum. Davor hatte sich die Gruppe schon überlegt, was da nun so entstehen soll. Also zum Beispiel ein großer Besprechungstisch, eine gemütliche Sitzecke und so weiter. Dann haben sie die Möbel so hingestellt, aber das war dann nicht endgültig. Zum Beispiel, da gab es einen großen Geschirrschrank, der wurde erst als Raumteiler hingestellt. Aber das fanden alle irgendwie nicht so toll. Dann kam der an den Rand und als Raumteiler dafür ein Regal. Oder der Besprechungstisch, der war erst unter diesem Riesenkran, der unter der Decke hängt. Aber das fand eine Person so unangenehm, da drunter zu sitzen, also kam dieser Besprechungstisch woanders hin. Interessant ist bei den Möbeln aber auch, das sind ja jetzt sehr unterschiedliche Möbel, die da zusammengekommen sind. Und das ist ja mehr oder weniger Zufall. Das ist halt so entstanden, weil die Gruppe auch nichts neu kaufen wollte. Aber viele sagen jetzt, das passt irgendwie auch zu uns. Die Möbel sind genauso zusammengewürfelt wie wir. Also da sagt der Gemeinschaftsraum auch etwas über die Gruppe aus. Aber nicht, weil die Gruppe das so geplant hätte, sondern weil es das ist, was diese Möbel repräsentieren. Da sieht man wieder, dass dieser Raum zum Gemeinschaftsraum wird durch das Netzwerk von Material, Menschen und Konzepten.
Das klingt wirklich kompliziert, aber auch sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch, Salome.
Bitteschön, sehr gerne.
Im Wohnprojekt ist also ein bestimmter Raum ganz explizit für Gemeinschaft vorgesehen und erwünscht. Anders im Fahrstuhl. Darin ist man auch oft gemeinsam. Das empfinden viele aber eher als unangenehm. Wie ihr eine Fahrstuhlfahrt trotzdem übersteht, dazu eine Anleitung von mir. Es sprechen Merle Bülter, Salome Hein und Jakob Patzke.
Herzlich willkommen in Ihrem vertikalen Fortbewegungsapparat. Bitte beachten Sie folgende Hinweise. Diese helfen Ihnen, aber auch Ihren Mitreisenden in dieser außergewöhnlichen Situation. Betreten Sie die Kabine nacheinander. Bitte vermeiden Sie unnötige Begrüßungen und halten Sie den Kopf gesenkt. Um den Fahrkomfort zu gewährleisten, raten wir Ihnen von einem Blickkontakt zu Ihrem Mitfahrenden ab. Als Alternative bietet sich zum Beispiel Ihr eigenes Smartphone oder ein Spiegel in der Kabine an. Versuchen Sie es doch wenigstens. Lassen Sie Ihren Rucksack gerne auf oder hängen Sie sich diesen lässig über eine Schulter. Damit garantieren Sie sich mehr Platz. Bitte vermeiden Sie laute Geräusche, atmen Sie gedämpft und halten sich bedeckt. Wenn Sie diese Gebrauchsanweisung befolgen, steht Ihnen nichts mehr im Wege. Wir wünschen Ihnen viel Spaß.
Das klingt nach einer etwas anderen Fahrstuhlfahrt. Oder kommt Ihnen das vielleicht doch bekannt vor? Ein Fahrstuhl ist kein neues Phänomen mehr. Er ist eigentlich schon alltäglich. Ein viereckiger mechanischer Raum, schwebend in einem vertikalen Schacht. Meist sehr unscheinbar. Wir drücken einen Knopf, es piept und der Fahrstuhl erwacht ratternd zum Leben. Jetzt transportiert er Menschen auf und ab. Sonst hängt er als leere Metallbox im Nichts. Wir kommen durch ihn schnell zur nächsten Vorlesung, ersparen uns etliche Hitzewallungen beim Treppensteigen und können noch mal kurz in Ruhe durchatmen. Oder löst dieser geschlossene Raum doch eher Panikgefühle aus? Eine Fahrstuhlfahrt mit anderen Personen kann für uns auch unterschiedlich verlaufen.
Option 1. Dein bester Kumpel ist mit am Start und ihr habt während der Fahrt eine super Unterhaltung über die letzte Partysause oder das bevorstehende Seminar. Coole Fahrt. Option 2. Du fährst alleine mit Fremden im Fahrstuhl. Aus Versehen passiert was Lustiges. Beispielsweise niest jemand ultra witzig. Man muss direkt lachen, ein Gespräch entsteht und man sagt sich am Ende irgendwie amüsant Tschüss. Auch eine coole Fahrt. In 99% der Fälle tritt allerdings Option 3 ein. Du fährst alleine mit Fremden im Fahrstuhl, es passiert nichts Lustiges, keiner sagt irgendwas und es herrscht einfach nur betretenes Schweigen. Du willst einfach so schnell wie möglich aus dieser Situation entfliehen, weil deine Gedanken auf einmal so laut sind, weil keiner was sagt. Worst case.
Wieso kommt es im Fahrstuhl zu solchen Situationen? Man fragt sich, wie stelle ich mich hin? Mit dem Rücken zur Tür oder doch zur Wand? Mit dem Gesicht zur Freundin, die zufällig auch mitfährt? Meistens ergibt sich eine Konstellation aber ganz von alleine. Wir kommen gar nicht dazu, diese Fragen zu beantworten. Ähnlich wie bei einer Begegnung auf dem Gehweg. Wie läuft man aneinander vorbei? Grüßt man sich? Weiche ich der Person aus, die mir entgegenkommt? Im Fahrstuhl gibt es scheinbar andere Regeln. Dieser Zwischenraum baut eine eigene Realität auf. Wieso sind wir eigentlich da, aber tun so, als wären wir es nicht? Wieso machen wir uns selber eine so stressige Zeit im Fahrstuhl? Ist unser Verhalten die einzige Möglichkeit, um mit dieser außergewöhnlichen Situation umzugehen? Der Fahrstuhl als Raum, in dem alles und doch nichts möglich ist? Probieren wir doch mal etwas anderes.
Aufruf! Wir suchen Sie für unsere Versuchsreihe. Haben Sie es auch satt, ständig angespannten Situationen ausgesetzt zu sein? Folgende Hinweise können Ihnen helfen, eine Fahrstuhlfahrt entspannt zu überstehen. Schauen Sie Ihre Mitfahrenden doch einfach mal direkt an und wünschen einen schönen Tag. Oder lockern Sie die Situation durch Fahrstuhlmusik auf und beobachten Sie, was passiert. Quetschen Sie sich einfach doch noch in einen vollen Fahrstuhl und sorgen für Verwirrung. Singen Sie Ihre Mitfahrenden zur Erheiterung ein kleines Ständchen. Erfahren Sie die Fahrstuhlfahrt dadurch als positiver? Was verändert Ihr Experiment an der stillen Atmosphäre in dieser kleinen, drückenden Kabine? Wir wünschen Ihnen viel Spaß, Kreativität und freuen uns auf Ihre Erlebnisse.
Dieser Beitrag zeigt euch das Absurde einer Fahrstuhlfahrt. Auch der Fahrstuhlraum entsteht also erst durch Vorstellung und Verhalten der Menschen, die ihn benutzen. Das ist bei vielen Räumen so, die wir in diesem Podcast vorgestellt haben. Ob Friedhof oder Vorlesungssaal, Computerspiel oder Café oder im Geschichtsmuseum. Räume entstehen durch die Wechselwirkung von menschlichen Interaktionen, Dingen und deren Bedeutungszuschreibungen. In allen 4 Folgen dieses Podcasts habt ihr von unseren Forschungserfahrungen gehört. Aber was sagt eigentlich unsere Dozentin dazu? Hanna Torun hat sich mit Vanessa Baba-Giovanni-Butschaka unterhalten.
Hallo Vanessa, könntest du dich ganz kurz vorstellen?
Ich bin Vanessa Baba-Giovanni-Butschaka, bin Kulturwissenschaftlerin und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für materielle Kultur.
Wie bist du in das Projekt involviert?
Ich bin betreuende Dozentin der Projektgruppe.
Was hast du als erstes gedacht, als wir dir erzählt haben, dass wir zum Thema Raum forschen wollen?
Also zunächst dachte ich, dass es sich dabei um ein sehr weites Thema handelt. Dadurch ist es dann notwendig, darauf zu achten, dass eine spezifische Fragestellung entwickelt wird, um das Thema weiter einzugrenzen. Die muss aber dann immer noch so weit sein, dass alle Studierenden ein eigenes Projekt innerhalb dieses Rahmens entwickeln können. Das hat aber ja auch gut geklappt.
Was für Vorstellungen hast du dir im Vorfeld vom Projekt gemacht?
Da ich in diesem Modul bereits in den vergangenen Jahren in verschiedenen Funktionen gelehrt habe, hatte ich natürlich schon eine Vorstellung davon, wie so ein studentisches Teamprojekt ablaufen kann. Ich war daher eher gespannt, welches Thema gewählt werden würde und für welche Präsentationsformen sich die Projektgruppe schließlich auch entscheidet. Da ich mich gegen die Vorgabe eines speziellen Themas entschieden habe und mit euch als Gruppe gemeinsam eins entwickeln wollte, habe ich mich auch gefragt, inwieweit dabei Vorgaben notwendig sind. Gehofft hatte ich generell, dass ihr euch als Gruppe gut zusammenfindet und gemeinsam ein spannendes Thema mit entsprechender Fragestellung entwickelt, das für alle Teilnehmerinnen einen guten Rahmen bietet.
Wie hast du dich in der Rolle als betreuende Dozentin gefühlt?
Die Betreuung der Projektgruppe hat mir sehr viel Spaß gemacht, insbesondere da ihr als Gruppe sehr strukturiert und eigenverantwortlich gearbeitet habt.
Was nimmst du selbst aus dem Projekt mit?
Ich nehme für mich als Lernende daraus mit, dass man studentischen Forschungsgruppen mit entsprechender Unterstützung zutrauen kann, erfolgreich einen kompletten Forschungszyklus zu durchlaufen. Das heißt, Projekte zu planen und durchzuführen, ohne dass die Lehrkraft dabei zu stark eingreift.
Wie hast du unsere Projektarbeit und uns als Projektgruppe erlebt?
Eure Projektgruppe habe ich nach einer sehr kurzen Findungsphase zu Beginn des Projekts als sehr strukturiert, eigenverantwortlich und vor allem harmonisch erlebt. Ihr habt eine sehr zielgerichtete Arbeitsweise entwickelt, also im Team eigenständig Verbindlichkeiten festgelegt und auf die Einhaltung der Absprachen und Fristen geachtet, um das von euch gesetzte Ziel der Präsentation der Ergebnisse im gegebenen Zeitraum auch erreichen zu können. Ein wichtiger Punkt war und ist auch die Kritikfähigkeit untereinander. Das hat euch auch in Krisensituationen ermöglicht, zufriedenstellende Lösungen zu finden. Besonders interessant war es für mich auch zu sehen, wie ihr die Organisation innerhalb der Arbeitsgruppe je nach Schwerpunkt und Eignung einzelner für die entsprechenden Aufgaben vorgenommen habt und bei Bedarf auch reorganisiert habt.
Fallen dir besondere Herausforderungen oder Highlights ein?
Als besondere Herausforderung würde ich die direkt zu Beginn des Projekts notwendige Themenfindung sehen und die Entwicklung der Forschungsfrage. Genauso herausfordernd ist es dann aber auch, ein passendes Einzelprojekt in dem so vorgegebenen Rahmen zu entwickeln. Und schließlich müssen alle Studierenden ja zugleich an ihrem Einzelprojekt sowie am Gruppenthema arbeiten. Ein Highlight war für mich als Lehrende zum Beispiel, dass ihr als Gruppe selbst Workshops organisiert habt, in denen ihr praktische Fertigkeiten für die Präsentation erlernt und trainiert habt.
Was hältst du vom Podcast als Präsentationsform?
Podcast generell finde ich eine schöne Präsentationsform. Generell für die Vermittlung von Forschungsergebnissen ein sehr anspruchsvolles Format, weil man kurzweilige Texte produzieren sollte, die auch noch ansprechend sind, die gut hörbar sind, die aber natürlich nicht zu viel an wissenschaftlicher Theorie beinhalten können, weil sie halt sehr begrenzt in ihrer Länge sind. Wenn ein Podcast zu lang wird, dann hört keiner mehr hin. Und da wir verschiedene Einzelprojekte haben, ist es natürlich schwierig, da eine gute Länge festzulegen und die dann noch mit Informationen zu spicken, die dann so für den Hörer so sinnvoll und so rund sind, dass auch verständlich ist, worum es da eigentlich ging. Und deshalb ist es schon ein sehr anspruchsvolles Format. Wenn das gut gemacht ist, kann das aber durchaus sehr spannend und sehr schön werden.
Könntest du dir vorstellen, in Zukunft nochmal das Projekt zu betreuen?
Da ich seit 2012 ja immer mal wieder das Projekt in verschiedenen Formen betreue, dieses Mal das erste Mal alleine als leitende Dozentin, kann ich mir das durchaus nochmal vorstellen.
Ja, dann danke ich dir für das Interview und möchtest du noch irgendwas zum Schluss loswerden?
Also ich bedanke mich für die wunderbare Projektarbeit, die ihr als Gruppe geleistet habt. Bin total gespannt auf die Präsentation eurer Ergebnisse.
Jetzt wisst ihr, was unsere Dozentin über unser Projekt denkt. Aber was haltet ihr eigentlich davon? Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns auf euer Feedback.
Ja, sind wir durch, ne?
Ja, das war doch schön.
War super.
Endlich, ey.
Reicht jetzt auch.
Dann können wir jetzt auch gehen, ne?
Was machen wir jetzt?
Nichts. Erstmal Urlaubssemester, ey.
Gibt's heute was in der Mensa?
Ja, ich muss noch in die VIP, aber gehen wir danach in die Mensa?
Ja, können wir jetzt zusammen rübergehen.
Ja. Okay.
Weißt du eigentlich, was es für Nudeln?
Ja, ich glaube.